Wow, ist ja hast du einen Effekt eingestellt?
Genau. Metal ist so. Ich hab den Boss Metal
Zone. Den Autotune-Podcast. die ganze Zeit. Das fehlt noch, kommt bestimmt irgendwann.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikleben von und mit Jan.
Johnny.
Und unserem Gast für diese Woche, das ist der Thorson.
Hi.
Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir sind im sonnigen Berlin und sind quasi im Außeneinsatz. Haben uns hier mal zusammengesetzt, um mal rauszufinden, was du überhaupt machst, wer du überhaupt bist. Das ist schon mal Frage 1. Dazu habe ich erstmal gleich ein kleines Referat vorbereitet.
Okay.
Und vielleicht finden wir auch raus, warum du das Ganze machst und was da eigentlich so los ist. Thorson ist Sänger und Mastermind, könnte man vielleicht sagen. Das ist so ein bisschen bescheuerter Begriff.
Aber ja, aber es stimmt im weitesten Sinne.
So ein bisschen bist du Egotronic.
Genau.
Ego steht ja auch vorne schon dran.
Ja.
Genau, du machst oder ihr macht Elektropunk, heißt es. Und inzwischen aber ja auch, oder nur zwischenzeitlich auch als Punkrock-Version. Ne?
Genau, also es ist ein bisschen so, dass es ursprünglich, also war Elektropunk mit Schwerpunkt auf Elektro.
Mhm.
Und jetzt hat sich's eigentlich genau umgedreht. Es ist nach wie vor Elektropunk, nur mit Schwerpunkt Punk.
Mit also echten so, Instrumenten.
Genau, Gitarre, Bass, Schlagzeug sind am Start. Jetzt auch auf der Bühne wieder Gitarre, Bass, Schlagzeug dabei. Ein Synthesizer und halt noch ein bisschen andere Elektronik. Mhm. Aber eben, das Verhältnis hat sich einfach gedreht.
Ja.
Weil früher war ab und zu mal eine Gitarre dabei. Wenn es hochkommt, halt auf den ganzen Platten immer vielleicht mal so eine. Mhm. Ne? Und dann hat sich's irgendwann genau ins Gegenteil verkehrt.
Genau, früher habt ihr auch noch so so 8-Bit-artige Sounds und sowas benutzen,
genau.
Also eine Minimal-Ästhetik teilweise.
Damit hat es angefangen, also weil so ich einfach auf diese Ästhetik, also auch nach wie vor, ich liebe diese Ästhetik. Ich meine, ich bin mit einem Commodore C64 aufgewachsen, ne, und diesem Soundchip und eben diesen Klängen, und das mochte ich sehr gern, weil halt der auch schon so ein bisschen so eine punkige Ästhetik hat, weil er einfach immer ein bisschen zerrt und
so ein bisschen, rough ist es automatisch,
genau.
Schon.
Ne, also so, das ist schon, der klingt ganz anders als jeder andere Soundchip jetzt. Und das mochte ich immer super gerne. Also es ist ja zum Beispiel so, um ganz kurz in dieses Nerdige anzuschneiden, der C64 Soundchip, es gibt ja dann später, haben Leute mit dem Gameboy Musik gemacht und das klang so ähnlich, aber der ist viel sauberer, der Gameboy, obwohl die Soundästhetik sehr ähnlich ist.
Weil der schon besser ist.
Genau, sozusagen. Und der C64, der hat halt wirklich, da sind Störgeräusche drin und was weiß ich, also das ist schon... muss man mögen. Und ich war am Anfang halt, war ich total begeistert, und dann war es halt auch eigentlich sozusagen die Vorgabe, nur solche Sounds zu verwenden. Und das ist irgendwann, aber klar, wurde es mir langweilig und dann...
Benutzt du den heute noch?
Also ich benutze noch Sounds davon, auf jeden Fall. Ist auch auf, also auch bei der neuen Platte, die kommt, ist es immer noch mit, aber es ist wirklich nur noch ein Stilelement, nicht mehr so tragend.
Mhm. Ansonsten ist vielleicht auch wichtig zu sagen, Egotronic ist politische Musik, würde ich sagen. Bestimmt ist nicht jeder Track politisch, aber ich glaube, wer Egotronic hört, der geht nicht danach zum Kameradschaft-Burschenschaftstreffen oder zur Montagsdemo.
Das stimmt
so
wohl.
Aktuellen.
Aber auch das hat sich geändert, wo früher bei den Platten, es wurde ja immer das Gegenteil behauptet, eigentlich haben die Leute immer gesagt, du wirst ja von Platte zu Platte unpolitischer, so, ne? Irgendwie, eigentlich ist das Gegenteil, ist passiert, ne? Auf den ersten Platten waren immer so, war halt was Politisches drauf, ja, Logo. Aber jetzt, die letzte und die jetzt kommt, da ist fast gar nichts mehr anderes drauf, sozusagen. Mhm. Also, die letzte war ja eigentlich quasi eine reine Wutrede, sag ich mal. Man kann schon so das Gesellschaftliche, was gerade so los ist, anhand der Texte von der Egotronic-Platte halt schon so mit nachempfinden. Ne? Die letzte war, wie gesagt, eine reine Wutplatte, wo ich wirklich nur rumgehatet habe, und jetzt auf der neuen ist es noch einen Schritt weiter. Ich also bin sehr zynisch, jetzt eher zynischer. Oder es ist auch mal, also auch wird auch persönlich beleidigend oder so, dass ich Leute wirklich bei der neuen Platte, das ist eine Neuerung, dass auf der Platte auch mal persönlich Menschen angegriffen werden.
Ja. Also mich hat er, ich kauf die.
Du bist jetzt bei beleidigt.
Ja, genau. Ne?
Also den Text kannst du auch genau so bei Amazon jetzt reinstellen, den stellen wir dir nochmal zur Verfügung, tippst ab und dann ist das also, die Plattenbeschreibung.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe so eine Art kleines Referat. Ich möchte mal meine Geschichte, wie ich Egotronic kennengelernt
habe. Sehr gerne.
Vortragen an dieser Stelle. Ich bin ja, wie alle wissen, ein alter Punkrocker. Ich bin mit Punkrock musikalisch sozialisiert worden. und war dementsprechend auch in einem Freundeskreis, der Punkrock sozialisiert war und Antifa und Anti-Nazi-Demo und die ganze Chose sozusagen. Und irgendwann fing das an, dass mein Freundeskreis so Sachen angefangen hat zu hören wie Egotronic. Das war, glaube ich, zur Lustprinzip hieß das Album. Mhm. Da war der Hype bei uns ganz groß sozusagen. Und Saalschutz wurde zum Beispiel auch gehört und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das ja Elektro war. Ja. Ich wollte Punkrock hören. Ich habe zwar auch dieses Label Elektropunk soweit verstanden, dass das schon auch Punk ist, aber es war ja Elektro. Hm. Hat mich total genervt. Ich weiß noch, damals sind irgendwann alle meine Freunde zum Egotronic-Konzert in Lüneburg gefahren und waren völlig begeistert. Und ich bin zu Hause geblieben und habe gesagt, Leute, so hört doch einfach Ramones, so nach dem Motto. Und ich fand Egotronic eben immer scheiße. Nein, das ist jetzt übertrieben. Ich fand die politische Einstellung immer gut und die Message sozusagen, ich konnte mit der Musik nichts anfangen. Ich fand's dann richtig cool, als ich dann bei Facebook mitbekommen habe, dass ihr die Gitarren rausgeholt habt, ja, sozusagen. Dass es eine Version gibt mit richtigen Instrumenten, wie ich immer sage.
Sie nähern sich dir.
Lustigerweise sage ich das auch oft.
Ja, du siehst es genauso, ja, ne? Aber ich habe dann tatsächlich in der Zwischenzeit zwischen dieser Egotronic-Hype-Phase in meinem Freundeskreis und heute habe ich für euer Label für Audiolied mal für eine andere Band Promo gemacht.
Okay.
Das heißt, da habe ich den Lars kennengelernt. Und
für welche, wenn ich fragen
darf? Captain Kappa.
Ah, super.
Da hatte Lars, also ich habe bei einer Plattenfirma gearbeitet, die auch so ein bisschen Promo für extern gemacht hat, weil CDs verkaufen bringt ja kein Geld.
Ja.
Und da hat Lars jemanden gesucht, der sich sozusagen im Rockbereich ein bisschen mehr auskennt, weil Captain Kappa war ja auch so eine Mischung, aber war eben auch mit viel Gitarre zumindest.
Ja.
Zu der Zeit war das Album war ziemlich gitarrenlastig. Ja, so habe ich eben dann den Lars auch kennengelernt und so ein bisschen die andere Seite gesehen, wo die Wurst gemacht wird. Also ich stand irgendwie Audiolied immer so ein bisschen nah, ohne mit den meisten Acts musikalisch richtig viel anfangen zu können. Und liebe Grüße auch an den Lars an dieser Stelle.
Absolut, bester Mann.
Den ich auch immer wieder gerne mal treffe, wenn ich bei Hamburg Records unser Merch abhole.
Und, schönen Gruß an Flo an dieser Stelle.
Wir können auch mal die Gelegenheit nutzen, alle zu grüßen. Und also kürzlich war ich zum Beispiel großer Eudorno-Fan, als dann Audiolied gekapert wurde. Aber genau, ansonsten hatte ich dich dann irgendwie bei Facebook und kenne dich dann hauptsächlich durch deine Wutreden, wie du eben gesagt hast.
Ja.
Und ich muss auch sagen, es gibt ja so Leute, die werden so vom Facebook-Algorithmus nach oben geschwemmt. Ne? Also ich glaube 3600 Freunde. Ich habe auch viele von denen nicht abonniert, weil...
Ja, ne? Gar nicht.
Und viele blendet mir der Algorithmus auch einfach aus, weil ich mit denen nie interagiert habe. Aber Thorson zum Beispiel schafft es, durch seine wahrscheinlich polarisierende, aufmerksamkeitshaschende Art und auch das viele Posten zu politischen Themen, immer wieder ganz vorne zu stehen. Ich habe da so ein paar Leute, die sind immer vorne, selbst wenn ich mit denen bis vor kurzem ja nie geschrieben habe und so.
Gehöre ich auch dazu?
Du bist natürlich komplett ausgeblendet bei mir.
Geblockt.
Das ist komplett blockiert, weil das kann ich mir nicht antun. Naja, und so habe ich Thorson dann auch angeschrieben und glaube ich geschrieben, du kennst mich aus den Kommentaren unter deinen Facebook-Posts quasi. Also es ist sozusagen, ich hatte einen schweren Weg zur Egotronic, aber trotzdem finde ich, ist es ein gutes Projekt. Ich fand es auch sehr lustig, dass ihr jetzt als linksgrün versiffte Gutmenschen Volksverräter-Band von der Jungen Union angegangen worden seid.
Boah, was?
Das ist wirklich auch in gewisser Weise doppelt lustig. Also, weil wir hatten ja gespielt bei Bremen um die Ecke und als erstes hat uns natürlich die AfD attackiert.
Gut, das.
Ja, das war ja dann auch passend, aber obwohl ich eigentlich nicht zu der Fraktion gehörte, also ich habe auch dort weniger gegen die AfD gewettert. Ich habe die AfD nur so am Rande erwähnt. Das sind halt Faschos, klar, die muss man attackieren, so fertig, aber das ist jetzt für mich nicht das Hauptthema, sondern habe an dem Tag auch eher darauf gepocht, dass halt die menschenverachtende Gesetzgebung, wie jetzt zum Beispiel den Rechtsstaat abzuschaffen für Geflüchtete, dass das nicht die AfD gewesen ist, sondern dass das eben SPD und CDU gewesen sind. Und jetzt ist es ja sogar durch den Bundesrat mit den Stimmen der Grünen von Baden-Württemberg und von Hessen durchgegangen. Also das sind genau solche Menschenfeinde und habe eigentlich eher darauf mich versteift und gesagt halt, wenn wir hier jetzt so ein Aufmucken gegen rechts machen, dann müssen wir diese Leute genauso konfrontieren. Und dann spielten halt natürlich die Songtexte noch mit rein, die wir halt haben. Und dann haben die sich natürlich auf den also hat sich als erstes die AfD auf den Schlips getreten gefühlt.
Das ist ja schon wie so ein Ritterschlag.
Ja, ne, also das, aber, also eben, das, damit kann man ja rechnen. Ich meine, das sind Feinde. Das ist okay so, ne, irgendwie. Und dann war aber natürlich, was eigentlich noch viel absurder halt dann war, war natürlich, dass dann halt die Junge Union drauf aufgesprungen ist. Und
das
die Junge
ist die
Union, genau, ne, dass dann die Junge Union kam. Und ich bin auf denen, also das muss man sich halt schon auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also ich war auf denen ihrem Profil und du findest von, also da wird der Parteikollege von Nazis erschossen,
ja,
und keiner sagt ein Wort von denen. Und dann regen die sich über, also dann kommt ein Konzert von uns und davon fühlen sie sich so getriggert und so auf den Schlips getreten, dass sie meinen, dagegen müssen sie jetzt eine Kiste gegen wegen Extremismus aufmachen.
Deutschlandfeindlichkeit.
Und jetzt kommt wirklich, weil ich meine, ihr habt ja gesagt, das wird noch nicht vor in eineinhalb Wochen ausgestrahlt. In eineinhalb Wochen erscheint die erste Egotronic-Single vom neuen Album. Die hat genau das zum Thema. Extremismus-Theorie, Hufeisen, ne, irgendwie, das halt eigentlich so, also die erste Zeile geht, ich lese ständig in der Zeitung, die Nazis horten Waffen, umso wichtiger ist, im Blick zu behalten, was die Linken machen. Also genau das, also man könnte gerade meinen, ich habe da so eine richtig massive Promokampagne eigentlich losgestoßen, um diese Leute so gegen uns aufzubringen. Das habe ich nicht getan, aber ja, also ich freue mich jetzt umso mehr, wenn natürlich diese Single kommt, weil die halt natürlich das, was jetzt gerade in aller Munde ist, ne, irgendwie genau das zum Thema hat. Und das war nicht geplant, so, ne, irgendwie, sondern ich habe halt, also dieser Verdacht, oder ich habe das ja schon immer behauptet, dass das natürlich irgendwie so nach links eher die Augen geöffnet werden. Das weiß jeder, der ein bisschen sich mit Politik beschäftigt, dass es halt so ist.
Und tatsächlich kriegt es jetzt so langsam der Mainstream kriegt es ein bisschen mit.
Also
auch Zeitschriften schreiben darüber, die vorher das gar nicht interessiert hat.
Dementsprechend, es ist gerade unglaublich Thema und darüber geht die erste Egotronic-Single.
Hätte man nicht erst planen können.
Genau, also das, wie gesagt, das hätte man sich nicht schlauer timingmäßig planen können. So ja, aber da, ich bin mal gespannt. Also ja, das wird halt auch.
Ist doch saugeil, dass du nicht den CDU-Move gemacht hast, wie beim Riso-Video, dass man das so, ne, so ausplätschern lässt, sondern dass du da quasi jetzt genau den Schuss setzen kannst. Ne?
Das war, wir haben dann jetzt am Mittwoch haben wir in Erfurt gespielt, an der Universität. Da habe ich dann natürlich, wenn dann halt natürlich den Finger in die Wunde.
Ja, ne?
Dann habe ich mich dann dahingestellt, habe halt gefragt, ob halt auch junge Union-Leute da sind, weil ihr müsst euch vorstellen, müsst euch jetzt schon hier eine Dreiviertelstunde lang Hassreden gegen Deutschland anhören und jetzt kommt's, ich habe dafür einen Haufen Geld kassiert von eurer Universität und so. Na, also wenn dann halt natürlich dann so richtig schön die Leute noch zu provozieren, weil ich meine, es sind einfach, die zeigen einfach, wo sie stehen. Die zeigen damit, wo sie stehen. Das sind Faschos. Das sind halt, ich meine, das sind die Leute, die halt, wie gesagt, ja auch die, eben die Geflüchteten entrechten wollen. Die dann halt mir vor, sagen, ich singe halt sowas wie Deutschland Arschloch fick dich und das ist ja so schlimm, das ist Rassismus gegen Deutsche. Und ich verwehre mich auch, weil dann ein anderer drunter geschrieben hatte, ja, guck doch mal, was der Thorsten dafür in Deutschland meint vielleicht. Vielleicht meint er ja auch einfach halt in Deutschland, wo halt eben die AfD gewählt wird. Ich meine auch explizit in Deutschland, wo so eine Partei eben, also wo die Parteien der Mitte Ausgrenzung beschließen, wo die Partei der Mitte sich aufspielen, als hätten sie Griechenland irgendwie in der Krise gerettet. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Deutschland hat daran so viel verdient wie kein anderer in Europa an der Krise. Ne? Also genau dieses Deutschland meine ich auch, wenn ich das beleidige mit Deutschland Arschloch fick dich. Ne? Irgendwie genau das Deutschland, in dem wir leben, in dem es uns jetzt natürlich explizit gut geht, sag ich mal, aber auf wessen Kosten? Ne? Weil Deutschland hat, Rest Europa hat wirtschaftlich, Deutschland hast du ja die Krise überhaupt nicht mitbekommen, wie in anderen Ländern.
Ja,
wer hat denn hier was von der Krise mitbekommen? Jetzt wirklich im Geldbeutel oder irgendwo? Keine Sau. Ja, irgendwie und genau, also dieses Deutschland meine ich eben auch. deswegen finde ich halt, also das freut mich, um den Bogen jetzt zurückzuschlagen, es freut mich, weil es hat genau die Richtigen erwischt. Mhm. Es hat genau die Richtigen, haben sich davon angepisst gefühlt, und dass sich die junge Union mit der AfD zusammentut im Pulk der Empörung, das zeigt uns auch, wie die zukünftige Koalition aussehen werden. Das ist so, da braucht man kein Prophet zu sein, das werden wir alle noch erleben. Und es hat, wie gesagt, meiner Meinung nach genau die Richtigen erwischt. Und da hoffe ich auch, dass ich mit der Platte jetzt also eben textlich,
dass du direkt daran anschließen
kannst, dass ich da anschließen kann, und das eben, weil da noch mehr eben textlich genau in diese Richtung geht, um das anzuprangern. Nur noch, vielleicht sei so viel zu erzählt, das erste Video zu der ersten Single, die Linksradikale heißen wird, da haben wir die Matusek-Party nachgespielt. Mhm. Das heißt halt so die Link, also so Liberale oder Ex-Liberale wie Matuseks. Matusek, der mit Spiegelredakteuren und Identitären dann plötzlich so gefeiert hat, ja, und der Beckmann hat noch ein Gitarrenständchen gespielt. Ja. Ne? Also diese Party haben wir quasi für unser erstes Musikvideo nachgestellt, um auch gleich zu zeigen, das sind die Leute, mit denen wir es zukünftig halt auch also zu tun haben, ne? Ja. Irgendwie, die jetzt vielleicht ein bisschen umdenken, weil halt doch dann plötzlich mal einer von der ihren niedergeschossen worden ist.
Ja. Finde ich aber auch tatsächlich echt wirklich erstaunlich, wie wenig das in der CDU
Wahnsinn, oder?
Irgendwie gemacht hat. Ich fand es schon beim NSU völlig absurd, dass eine Polizistin erschossen wird und da trotzdem nichts passiert, weil ich kenne das aus, man kennt das aus amerikanischen Filmen, Polizistenmörder, alle, die ganze Stadt wird umgekrempelt und auf einmal wird richtig ernst gemacht, und sowas hätte ich mir, wenn sie konsequent wären, wenigstens gewünscht, ne? Mhm. Wenn die Polizei sagt, Linksextremismus, Rechtsextremismus, wir müssen überall hingucken, dann wird einer von euch erschossen, dann,
ja,
müsst ihr halt auch mal euch drum kümmern, so, also, völliger Irrsinn. Das ist so,
na, die hätten ja überhaupt mal den Hinweisen, die in die rechte Richtung gezeigt haben, überhaupt mal nachgehen können, ja, ne? Also so, das muss man auch wirklich auch uns Antifaschisten übrigens zu Schulden kommen lassen oder auch uns ankreiden, dass man da selber nicht in der Zeit der NSU-Morde den Leuten wirklich zugehört hat, ne? Ja. Also, weil viele haben gesagt, ey, das müssen Rechte sein, so, ne? Mhm. Das Schlimme ist ja, es kamen damals sogar Profiler aus den USA, die das schon gesagt haben, ja, die schon gesagt haben, da das ist jemand mit Ausländerhass unterwegs und so, und das wurde quasi ignoriert, ne? Und ja, aber auch die Linke hat's ignoriert, also alle sind aus allen Wolken gefallen, also als es plötzlich
dieses Framing der sogenannten Dönermorde war,
genau,
wurde eigentlich nicht wirklich hinterfragt, das stimmt.
Das muss man sich überhaupt mal vorstellen, ne? Also diese Wortwahl Dönermorde, ja, das zu nennen, stell dir mal vor, es wird eine Reihe, werden Deutsche umgebracht, und es wird wirklich in der Zeitung stehen, Kartoffelmorde, ja, ne? Also so,
das wäre rassistisch gegen Deutsche, und das lehnen wir natürlich massiv ab. Wir wollen uns distanzieren davon, weil wir wollen ja nicht, dass die junge Union sich mit uns anlegt. Das ist jetzt so heute sehr heißes Eisen.
Ja.
Jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Irgendwann hast du ja mal, du hast schon erzählt, dass du eben von der Klangästhetik vom C64 Soundchip zum Beispiel begeistert warst. Wie hat das überhaupt angefangen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Musik zu machen?
Also auf die Idee gekommen, Musik zu machen, bin ich ja schon wirklich sehr früh. Ich habe mit 11, 12, also ich habe dann damals schon Punkrock gehört und dachte halt, aber hat nie ein Instrument gelernt. Und dann habe ich halt mit Freunden so gequatscht, und dann meint irgendjemand, der spielt ein bisschen Gitarre, meinte, ey, come on, irgendwie, das ist nicht so schwer, sowas wie Ramones zu machen und so. Und ich so, echt jetzt und so? Und dann haben wir halt, da war ich 12, haben wir meine erste Band gegründet. Da habe ich dann noch nur gesungen. Und in dem Zuge dann habe ich mir dann langsam angefangen, alle möglichen Instrumente beizubringen. Also ich habe dann irgendwann Bass gespielt bei einer Punkband. Ich habe Gitarre angefangen, ein bisschen zu lernen. Also für mich halt alles selbstständig. Ich habe dann irgendwann von meinen Eltern glücklicherweise auch ein Schlagzeuggeschenk gekriegt. Dann habe ich Schlagzeugspielen noch geübt und so. Und dann habe ich halt wirklich immer Punkbands gehabt. Also ziemlich lange. Und dann zum Teil sogar auch schon mal was, wo man auch auf Tour war. Also Kalte Zeiten war schon relativ bekannt sogar, also im süddeutschen Raum und so. Mit denen waren wir dann schon mal auch wirklich auf Tour und so. Genau, und dann habe ich irgendwann in den 90ern, also so 94 hatte ich dann halt auf den reinen Punkrock schon so ein bisschen weniger Bock. Also dann hatte ich dann schon so, dann habe ich eine neue Band gegründet mit und da hatten wir dann schon einen Synthesizer mit dabei. Ich dachte, oh, das ist geil. Ne, irgendwie und.
Aber wie kam denn dieser, also wenn man Punkrock macht, Punkrocker ist, dann ist ja, wie Johnny das so ganz schön gesagt hat, das ist ja dieses Elektro-Element, Techno, was auch immer, ist ja eigentlich verpönt. Das will man ja eigentlich gar nicht haben.
Das war bei mir komplett anders. Das war wirklich komplett anders. Ich bin 93 schon ins Oben gegangen. Ich fand Techno-Partys gut. Also das Ding war halt, ich habe Punkrock gehört, ich kam vom Punkrock, war aber eigentlich eher sowieso autonomer. Wir waren also viel politisch, aber Unterschied zu uns oder in der autonomen Gruppe, wo ich unterwegs war, wir hatten trotzdem dann auch eine Drogenaffinität. Das heißt, ich bin irgendwann auf Techno-Partys gegangen und habe dann auch immer gesagt, so in den AZ-Partys, ja, die Musik, das ist schon gut, aber morgens sind immer alle besoffen und ich bin lieber auch mal im Ohm und dann morgens um 10 sind alle noch halt auf Speed oder Koks und was weiß ich was und man ist noch, viel, also die Partys gehen länger.
Also auch übermorgens um 10.
Genau. Ja, und ich hatte aber halt eben, ich mochte auch eben Techno-Musik. Und ich fand halt vieles, was die Technos damals gemacht haben, das war echt punkig so. Also so Unterführungen besetzen, die Lampen anzwacken, Strom dazu ziehen und dann darunter eine Party zu machen, bis die Bullen kommen und das räumen. Also das ist geil, ne? Also das waren so temporäre autonome Zonen. Ne?
Diese Anarchie quasi, genau. um das Musikding zu leben.
Genau, das fand ich halt wahnsinnig geil.
Ist ja auch heute noch so, muss man sagen. Das sind auch die Einzigen, die das heute noch machen, dass sie sich irgendwo auf eine Wiese irgendwo begeben. Irgendwo ein
Warehouse-Rave.
Oder Na, also das fand ich halt super. Also dementsprechend hatte ich auch so eine Techno-Affinität schon gehabt. Und ich hatte halt immer, wenn halt irgendwas bei mir rumstand, irgendwie auch ein Keyboard oder was weiß ich was, dann habe ich das versucht, damals schon immer in die Musik zu integrieren. Alles, was irgendwie ging. Und dann kam wirklich für mich die entscheidende Wende, war 1996, da ging ich auf ein Andreas Dorau-Konzert. Der hatte zu der Zeit so, seine Platten waren sehr hausig, sag ich, waren rein elektronisch, so, hatten viel mit Techno zu tun, aber halt eben so skurrile Texte. Ja, und dann war ich, nach diesem Konzert ging ich raus und dann war ich ein anderer Mensch. Also das ist wirklich so dramatisch, wie es jetzt klingt auch. Also ich kam raus und meinte plötzlich, okay, ich muss musikalisch jetzt was anderes passieren.
Was passiert?
Und dann habe ich den Kilian, der war mit mir früher in der Schule, der übrigens lustigerweise in der aktuellen Besetzung von Egotronic jetzt auch dabei ist, der hat damals schon Techno gemacht. Und dann habe ich gesagt, du musst mir das zeigen, wie man mit dem Computer Musik macht. Und dann haben wir erst zusammen halt auch so, dann bin ich in eine WG gezogen, also auf so einen Bauernhof, wo ganz viele Leute wohnten, die alle Musiker waren und hatten halt alle ganz viele elektronische Sachen da und dann habe ich angefangen, elektronische Musik zu machen.
Fiel dir das denn schwer von diesen Saiteninstrumenten, Schlagzeug auf komplett Computer
überhaupt nicht, das war wirklich, also es war dann halt auch einfach eine Fokusfrage. Ich habe damals nichts anderes machen wollen als Musik. Es gab dann zum Beispiel ein Jahr, in dem habe ich, keine Ahnung, 360 Stücke gemacht oder so. Ja. Wirklich, ich hab nichts anderes gemacht als jeden Tag.
Ja.
Genau, nur Musik, Musik, Musik. Und dann habe ich halt irgendwann so, dann kam halt Micron 64, ein Artist, der hat seine erste Platte Ende der 90er veröffentlicht und hat schon so nur diese Ästhetik verwendet und dann war ich halt, war es um mich geschehen und dann habe ich halt auch angefangen und ich wollte halt das mit Punk verbinden. Und das war halt geil, so 2001 oder 2002, da war ich in so einer Community unterwegs, die nannte sich Micromusic. Da haben so ganz viele so Game-Sound-Leute Sachen hochgeladen und dann haben die uns auf ein erstes Konzert eingeladen. Wir sollten da auch spielen. Und dann haben die Veranstalter gemeint, ihr seid einfach so geil, weil alles waren so Nerds und wir kamen halt an, saufende Punks, so, ne, irgendwie mit der Herm, mit Iro, ich mit roten Spikehead und so, weißt du, und wir passten da optisch überhaupt nicht rein, haben aber halt
das totales Spektakel dann.
Genau, haben halt irgendwie, haben uns auch auf der Bühne benommen wie eine Punkband, so, ne, sind also total abgegangen.
Dieser The Prodigy-Effekt quasi.
Genau, ja. Ne, irgendwie nur halt eben natürlich in viel kleineren Rahmen, aber eben, wir waren dann halt so Nerds, wirklich so Polunder-Leute, ne, so irgendwie die eigentlich so eine Musik gemacht haben und dann kamen halt wir da rein und waren halt wirklich einfach Punker und das war geil. Also das hat halt, also weil ich plötzlich hatte halt Bock einfach auf so einen Kram, ne? Und genau, ich habe schon ziemlich weit abgeschweift, war, nee, aber eigentlich sind wir noch bei diesem
Thema.
Wir
sind schon noch dabei.
Du bist voll drin.
Ja, alles genau. Gut. Na, also es ist wirklich, das war dann, so ist diese Entwicklung dahingegangen. Also so, dass ich wollte, weil ich habe plötzlich gemerkt, mit elektronischen Sachen kannst du alles umsetzen. Also so, weißt du, ich habe mir irgendwann, um das vielleicht noch aufzumachen, ich habe mir irgendwann ein Mehrspuraufnahmegerät gekauft, um alles alleine aufnehmen zu können. Da habe ich dann das erste Demo-Tape, da habe ich die Gitarre gespielt, den Bass gespielt, das Schlagzeug gespielt und habe das halt so aufgenommen. Das war eine scheiß Arbeit, ja, so irgendwie. Und dann mit dem Computer plötzlich konntest du halt alles machen.
Also
so,
viel, ne? Viel einfacher einfach.
Genau. Ne? Und das ist ja auch so, es hat eine Liberalisierung oder eine Demokratisierung des Musizierens. Deswegen
das
haben
das
sich
ja, auch, ja,
viele haben sich so aufgeregt. Plötzlich kann jeder Musik machen. Und ich meinte, ey, ist doch perfekt. Total geil. Plötzlich kann jeder Musik machen. Ja. Ne, das ist ja dann so elitäre Scheiße. Mhm. Wenn die Leute sagen, ey, irgendwie, jetzt brauchst gar nicht mehr ein Instrument zu lernen und kannst irgendwie Musik machen.
Kein tolles Equipment mehr,
ey,
und so. Ja.
Das ist ein Grund zum Feiern. Mhm. Ja, irgendwie.
Also auch da schon richtig schön anders gedacht, ne?
Na, ja. Na, also das war einfach Wahnsinn, was plötzlich damit möglich schien. Ja. Na, und dann, klar, und dann habe ich halt natürlich genauso getextet, wie halt bei den Punkbands vorher auch. Ja. Nur halt eben elektronische Musik drunter gemacht.
Genau. Dann seid ihr, glaube ich, 2004 oder 2005 zu Audiolied.
Genau.
Habt ihr gefunden. Und dann habe ich eine Sache bei Wikipedia entdeckt, die fand ich sehr spannend. Und zwar, ich glaube, damit seid ihr auch damals bei uns, sage ich jetzt mal, in meinem Freundeskreis bekannt geworden. Und zwar habt ihr dieses Bomber Harris Do It Again gemacht.
Ten German Bombers.
Ten German Bombers, genau. Ten German Bombers in the Air. Also das ist ja auch, glaube ich, kommt aus dem englischen Fußballumfeld,
genau,
ne?
Ja.
Und spielt quasi an auf die Bombardierung. Und auf Wikipedia steht, dass ihr es damit auch auf eine Ballermann,
ja,
Weltmeister-Hits 2006 geschafft hat.
Was?
Und die Vorstellung, davon hatte ich A noch nie gehört. Und die Vorstellung finde ich ja wirklich geil. Dann hörst du dir die Ballermann-Weltmeister-Hits an und hörst da irgendwie, wie Manny Mark über einen WM-Hit macht und wer da alles noch, irgendwelche Sauf-WM-Dinger.
Ja.
Ich hab mal so eine CD geschenkt bekommen. Ich glaube, Manny Mark, Chorus 86 und Reckless mit, da waren so Songs drauf wie Tore und Titten.
Und genau, also, und wir zwischendrin.
Und dann so, dann Egotronic dazu.
Das dazu die Geschichte vielleicht.
Genau, wie passiert denn sowas?
Das war Wahnsinn. Also das war wirklich, also dass es so passiert, hätte ich natürlich mir nicht träumen lassen. Also die Idee dahinter war, es war ja WM in Deutschland 2006, erste WM in Deutschland. Wir haben es schon von Anfang an gehasst, davon mal abgesehen, dass ich Fußball sowieso auf den Tod nicht leiden kann.
Fantastische Sommerwunder.
Ja, irgendwie. Und dann wurde halt eben dieses Sommermärchen, also es war klar, es wird hässlich, es war klar, irgendwie die Wimpelschwingerei geht los und so. Also es war vieles klar, was scheiße wird. Und dann kam die Steilvorlage, weil der englische Fußballtrainer sozusagen, so wie in einem Monty Python Sketch eigentlich, Don't Mention the War, wollte den Fußballfans untersagen, Ten German Bombers dann in Deutschland zu singen. Okay, logische Konsequenz daraus war, ey, ich mach so eine Stadion-Scooter-Baller-Techno-Version da draus. Das ging halt auch ruckzuck. Ich hab halt irgendwie den Song halt in 3 Stunden zusammengeschustert, hab Freunde eingeladen, die halt, hab 2, 3 Kisten Bier gekauft und hab Mikros 3 von der Decke hängen lassen und dann haben wir alle schön uns ein paar Bierchen reingezischt und dann habe ich die Leute einfach das singen lassen. Punkt. Aufgenommen, dann noch so ein Effekt drauf, dass es halt so klang, als hätte ein ganzes Stadion das gesungen, weil wir waren eigentlich so 15, 20 Leute vielleicht. Dann war so klar, dann haben wir hab ich dazu so ein billiges Video gemacht. Und das war das erste Ding, was für damalige Verhältnisse viral gegangen ist, weil wir hatten in der ersten Woche 40.000 Plays, was für damals wirklich so echt viel gewesen ist. Daraufhin kam die Presse. Ne, irgendwie, also es war plötzlich ein Ding der Presse. Ne, also erstaunlicherweise, die Bild-Zeitung hat sich verweigert. Das war ein bisschen schade, aber die ersten, die mich interviewt haben, waren interessanterweise News of the Week. News of the Week ist ja ein bisschen so wie die britische Bild-Zeitung, so, ne, so Boulevard. Und die haben das gefeiert. Also
klar,
die fanden das so irgendwie, das war lustig. Jedenfalls, genau. Und plötzlich schrieb mich dieses Label an, was halt diese Ballermann-Fußball-Hits 2000, also immer jedes Jahr, also zu jeder WM diese Ballermann-Fußball-Hits-Sampler rausbringt. Und schrieb an und meinte halt, hey, können wir den Song haben? Und ich so, Logo, ne? Also so, klar. Und dann kam so raus, jetzt mal ohne Flachs, diese Leute, die diese Compilation machen, das sind geile Leute. Die haben dann die Hassnachrichten, die sie gekriegt haben, mir zum Teil weitergeleitet. Und ich bin heute in diesem Wissen, dass diese CD damals rauskam und sich so viele Leute angepisst gefühlt haben. Das weißt du, hast dann so Säcke, die hören dann diese CD und es gibt immer einen Song, wo sie aufstehen, zum CD-Player laufen und durchsquitschen.
Weiterdrücken müssen.
Und das ist der Hammer, ne, dass das geklappt hat, dass das dann halt rauskam auf der Ballermann-Fußball-Hits 2006. Das ist für mich bisher noch immer das Beste, wahrscheinlich das Schönste, was ich je in meinem Leben erreicht habe mit der Musik. Und dass diese Leute wirklich cool sind, hat sich dann nochmal von diesem Label gezeigt. Die haben nämlich später noch eine Compilation rausgebracht, die heißt Helden des Alltags. Und dann haben die mich angeschrieben und wollten Exportschlager-Leitkultur dafür haben. Und haben den mit drauf gemacht. Mhm. Also total krass, da waren wir dann mit Sido und was weiß ich was für Leuten so auf einer CD, aber halt mit ja einer ganz klar krass politischen Aussage. Das heißt, die haben es nicht falsch verstanden und gedacht, die machen das drauf.
War kein Zufall.
Sondern die wollten das, ne? Und für mich ist es natürlich, wie gesagt, das war das Beste, was mir je passiert ist. Ich meine, natürlich haben danach alle Leute gesagt, oh, jetzt verdienst du voll Geld mit der Musik, das ist ja ausverkauft. Ich habe dann denen mal so eine Abrechnung gezeigt von 30 Cent oder irgendwas. Mhm. Meinte halt, das ist halt völliger Quatsch, ne? Irgendwie. Es hat natürlich der Bekanntheit hat es natürlich einen Boost gegeben, ne? Mhm. Das war klar. Egotronic war plötzlich in aller Munde halt, sag ich mal, ne? Also weil wir so plötzlich eine der Negativstimmen zur Fußball-WM waren, was ja wenig gab oder es gab, aber es ist nicht so viel wahrgenommen worden.
Nee, klar, sollten ja alle sich
genau,
freuen
alle
und feiern.
Sind halt und eben und da war natürlich dieser Schachzug, weil es halt auch jeder im Netz sehen konnte und so und damals ging es ja dann auch los. Ich habe also Morddrohungen, Hasskommentare, das, was jetzt immer so passiert, also den ersten Shitstorm sozusagen damals online erlebt und so, das war schon abgefahren. Ne? Irgendwie, aber es war halt, dementsprechend zählten wir halt als plötzlich so eine der lauten
Spielverderber.
Spielverderber der Gegenstimmen, was ich prinzipiell natürlich super fand, eine Gegenstimme da auch zu sein. Und natürlich, was nicht geschadet hat, was der Popularität meiner Band. Also, weil danach, ein Jahr später, wie gesagt, kam dann Lustprinzip und damit ist es durch die Decke gegangen und plötzlich konnte ich von meiner Musik leben. Also, und da war das halt unter Garantie natürlich auch ein Steinchen, der dazu beigetragen hat. Aber die Geschichte finde also.
Aber ihr habt nicht im Megapark oder Bierkönig gespielt.
Nein, aber das wie gesagt, ja also diese Geschichte, über die freue ich mich halt heute noch wie ein Kind, weil es halt einfach geklappt hat, auf so eine Compilation zu kommen. Ich habe auch sogar noch eine oder zwei. Wenn ich noch zwei habe, gebe ich euch noch eine.
Oh, das wäre natürlich
ne, irgendwie, weil also es ist richtiger Trash auch sonst und so. Aber wie gesagt, das ist für mich einer der größten Momente. Wenn ich vielleicht jetzt schon dabei bin, möchte ich noch meinen allerliebsten Musikmoment vielleicht aufzählen,
ja,
wenn es okay ist, obwohl es.
Das hast du mir meine Frage geklaut, weil die wäre dann später noch
genau,
gekommen.
Genau, mein allerschönster Musikmoment ist 2005 gewesen und zwar, da ging das gerade los mit dem Gedenken in Dresden, dass so Bürger und Nazis halt so den Bombenholocaust geschwafel. Jedenfalls gab es dann erstmals eine antifaschistische Gegendemo, die halt beides kritisiert hat, das bürgerliche Gedenken und die Nazis auch. Und es wurde eine Bühne aufgebaut vor der Synagoge und wir sollten spielen dort. Und vor unserem Auftritt sind wir von Nazis angegriffen worden. Die Bullen haben nichts gemacht. Wir haben die Nazis aber alle selbstständig zurückgeschlagen, was schon ein sehr geiler Moment einfach gewesen ist. Und dann haben wir gespielt und ich spielte Exportschlager Leitkultur gerade und ich guck so hoch und denke, wo sind die Leute? Ist gar keiner mehr da. Und dann gucke ich so weiter und dann sind in dem Moment, wo wir das Lied gespielt haben, so Reisebusse mit Nazis vorbeigefahren und alle sind hin und haben diese Busse entglast. Und wir spielen dazu den Soundtrack, wie so Nazi-Busse die Scheiben eingeschmissen werden. Das erlebst du einmal in deinem Leben. Ne? Das war für mich dann so Bester Moment meines Lebens irgendwie auf der Bühne. Du stehst da, machst den Soundtrack, während die Nazis angegriffen werden und die Leute schmeißen die Scheiben von den Nazibussen ein, die hauen ab, die Leute kommen zurück und tanzen weiter. Das war so, wow, das ist wirklich der mit Abstand, also das ist mein allerbester Egotronic-Moment überhaupt. Das ist
da kam alles zusammen.
Genau, also sowas vergisst du dein Lebtag überhaupt nicht mehr. Also ich kann mich da noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen, weil es einfach so prägend und prägnant war, weil es alles für mich, was ich gut finde, verbindet. Ne? Musik ja. machen und Nazis verjagen. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, weißt du, wenn so die Gesellschaft wäre, so ne, irgendwie die Leute halt, da kommen Nazis, Helden, denen also zeigen wir, dass sie nicht willkommen sind. Also einfach Beste, das genau.
Ja, das war dieser magische Moment, wo alles zusammen genau. geführt worden ist, ne?
Das ist wirklich, das hat wirklich sowas, wo du denkst, oh, ey, wie soll jemals ein Moment in deinem Leben nochmal perfekter sein als der? Ja, das war schon saugeil. Genau, jetzt so viel Arbeit sehr zum schön. Abschweifen.
Ja, das war ja noch fast in der Chronologie. Jetzt waren wir eben bei 2006. Das Sommermärchen, wir erinnern uns alle sehr gern. Dann habt ihr aber weitergemacht. Ich glaube 2013 hast du dann quasi die, wie soll man sagen, Re-Punk-Rockifizierung der Band gemacht, oder?
Eigentlich 2011 hat sich's angedeutet. Und zwar 2011 kam das Album Macht keinen Lärm. Und da war dann schon der Song drauf, Rannte der Sonne hinterher, der ja sehr punkig eigentlich ist, also schon so das tragende Element ist eine Gitarre, die ein Kumpel, Mirko heißt der spielt jetzt in so einer Coldwave-Band namens Rosi, auch echt eine geile, also eine schöne Band, kann ich jedem empfehlen, da mal reinzuhören, wer so auf so Coldwave-Sachen steht oder eben so Post-Punk, ist wirklich eine sehr gute Band. Und der hatte mir damals eine Gitarre geschickt, so ein Line, und ich dachte, oh, das klingt ja wirklich geil, und hab dann halt so drumrum Elektronik gebaut, und dann hat sich schon abgezeichnet, so, das war geil, das hat Spaß gemacht, dann kam auf die Platte noch ein Gitarrensong drauf, und dann war schon klar, okay, nächste Platte wird anders. Mhm. Und was halt dann erschwerend hinzukam, war, ich hatte irgendwann echt die Schnauze voll von elektronischen Drum-Sounds in der Musik und dachte, ich will halt eigentlich auch echt mal wieder einen Schlagzeuger. Ja. Also ich fände es geil, ein Schlagzeug zu haben.
Wenn es mal wieder echt ist.
Genau. Ja, weil irgendwie, ich fand auch zum Teil einfach Songs rein elektronisch und echtes Schlagzeug super geil. Also einfach so, ne, das hat eine Dynamik, das ist ganz anders, das ist, schwöre ich mittlerweile wieder drauf.
Das sieht man ja auch bei vielen, bei den Rappern gab es eine Zeit lang so eine Welle, da hat man das mitbekommen, dass die live alle einen echten Drummer mitnehmen,
ja.
weil sie dann doch irgendwie drauf gekommen sind, dass es irgendwie genau. für live
du
geiler ist.
Du kannst ja auch triggern im Zweifelsfall und kannst ja halt auch,
Sounds
das
ist ja so haben,
genau, aber das, wenn einer echt spielt, das groovt anders, es ist einfach geiler. Genau, aber 2011 ist trotzdem eigentlich, die Platte hat so den Weg geebnet. Und dann kam halt eben 2013, wie du schon richtig erkannt hast, das war dann das erste Mal, dass wieder ich Bass und Gitarren eingespielt habe und Schlagzeug am Start war und so und seitdem, und dann wollte ich dahinter nicht mehr zurück. Mhm. Ne, und
bis jetzt zumindest.
Genau, bis jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber mit der neuen bin ich halt, also was bei der neuen anders ist zur letzten, sie klingt noch ein gutes Stück schmutziger wieder. Also so, ich habe mich halt letztes Jahr zum Beispiel, mein liebstes Release des letzten Jahres ist von Use Avoiders. So eine französische Straßenpunk-Band. Und ich war von dem Gitarrensound so geflasht, der ist eigentlich fast clean, klingt aber so hart, also es ist echt krass. Und genau, und da war ich ein bisschen mehr angefixt und dementsprechend ist die neue Platte wesentlich rauer als jetzt das Vorgängerwerk, was mir jetzt im Nachhinein betrachtet dann ein bisschen zu glatt fast ist. Und das ist bei der neuen ist praktisch wieder dreckiger geworden, was ich gut finde, also noch mehr Punk sozusagen.
Hast du da doll Gegenwind bekommen, als du quasi die Elektronik ein bisschen zurückgefahren hast und den Punk wieder dazu? Weil es gibt ja viele Fans, die sagen, früher war das besser und du bist jetzt viel zu hell.
Ja, ja, gibt's immer. Also es gibt es einfach immer und so, und das ist okay. Also so für mich ist das, Wir haben zwischendrin dann mal so nochmal so eine Oldschool-Tour gemacht, wo wir wirklich nur bis zur ersten Platte Sachen gespielt haben. Die war auch super gut, also war immer ausverkauft, war sehr schöne Konzerte, super. Da kamen nochmal so alle zusammen, aber es ist mir wurscht im Endeffekt. Also ich habe immer gesagt, lieber, weißt du, fahre ich es halt an die Wand und mach aber dafür was, worauf ich Bock habe, halt, ne? Und wenn halt dann das die Leute nicht mehr gut finden und dann halt eben nicht mehr viele Leute auf die Konzerte kommen und wenn es irgendwann peinlich wird, dann höre ich halt einfach auf oder so, ne? Also, aber das so ist es nicht. Also es ist ja nicht so jetzt gerade, ich bin sogar selber überrascht, was für ein wahnsinniges Feedback wir für die Tourankündigung jetzt gekriegt haben. Also ich glaube, die wird sehr gut. Also so, ne?
Spielt ihr denn alles? Also Elektronik, lastige Sachen und auch Punk-Rock-lastige Sachen?
Ja, also nee, wir spielen nur noch Punk-Rock, aber wir spielen halt trotzdem aus jeder Zeit.
Aber dann mit Gitarre.
Aber andere Versionen dann sozusagen. Mhm. Ne? Irgendwie, also es kommt schon auch von der ersten Platte sind auch Songs dabei und so, ne? Aber wir spielen sie dann anders.
Ja, aber ja. Man merkt, du hast noch Spaß dran.
Das ist schon voll. Mal gut. Also es ist schon so, ich bin auch froh gewesen, jetzt mal eine Dreivierteljahr oder fast ein Jahr Pause gemacht zu haben.
Muss man auch haben.
Also so, das war geil für mich, weil ich halt seit 2003 gab's kein Jahr, wo ich nicht auf Tour gewesen bin und dann irgendwann ich auch schon so ein bisschen müde und satt war und und jetzt also ja, Musik's. Ich meine, ganz im Ernst, ihr macht Musik, ne? Also jetzt stellt euch mal vor, ihr dürftet das nicht mehr machen. Ich meine, das ist die Hölle, ne? Ja. Also so, Musik war immer so ein wichtiger Teil in meinem Leben. Also das heißt, selbst wenn ich es jetzt nicht mehr, selbst wenn ich gar keinen Erfolg mehr hätte oder so, würde ich jetzt trotzdem nicht aufhören, Musik zu machen.
Was hättest du denn an, wenn du jetzt kein Musiker geworden wärst, was hättest du dann gemacht?
Ey, ich war arbeitslos. Ich kenne kaum jemanden in meinem Freundeskreis, der so lange arbeitslos war wie ich. Ich habe halt eine Ausbildung gemacht und danach war ich arbeitslos. Ich habe eine Tischlerausbildung gemacht. Hm. Danach war ich arbeitslos und war das einfach, keine Ahnung, 15 Jahre oder so. Und dann plötzlich ging halt Egotronic los. Also ich hatte halt keinen anderen Plan. So, ja. Ich war halt faul. Was ich auch heute noch gerne bin, ne, irgendwie.
Abgesehen von der Musik.
Ja, ja, genau, eben. Aber weil deshalb, da war ich nie faul.
Ja.
Genau, das ist halt eben dann der Punkt, weil das ist irgendwie ich hab Musik, da habe ich Bock drauf. Ne, und so, aber es gab keinen anderen Plan. Jetzt ist es so, dass ich habe einen Nebenjob jetzt angenommen und mach noch was anderes. Also so, weil ich halt ein Jahr lang kein Konzert gespielt habe. Das heißt, kein Einkommen gehabt, dann brauchte ich irgendwann Geld und dann habe ich aber einen ganz coolen Job gefunden. Ich bin jetzt Mitorganisator des Berliner Kinderkarnevals der Kulturen und so ein Kinderfest mit 20.000 Kids oder so und da war ich jetzt mit einer der Organisatoren, also wichtig ist dann, dass halt was für mich halt geil ist, ist halt, dass das Ziel dieses Festes ist, dass der Geldbeutel keine Rolle spielt. Also das heißt, dass diese ganzen großen Spielgeräte umsonst sind, dass wirklich wir auch explizit Geflüchtetenheime ansprechen, dass auch da die Kids kommen, dass wir sagen, Leute, das kostet nichts. Also so, wir haben also ein Gelände, das dann halt 1300 Quadratmeter groß im Girlie und 60 Quadratmeter sind kommerzielle Nutzung dann bei unserem Fest. Ne? Also ich finde, da ist die Relation ganz cool.
Das ist okay,
ja. Ne? Irgendwie, also dementsprechend, wie gesagt, kommen halt viele Kinder und also es ist ein Job, der halt echt auch Sinn hat irgendwie, also dass ich nicht einfach so das Gefühl habe, ich mache jetzt irgendeine Scheiße.
Der für dich wahrscheinlich vereinbar ist mit dem Leben in einem so kapitalistischen.
Und diese Firma sozusagen, bei der ich angestellt bin, das ist ja so ein Verein, also Kreuzberger Musikalische Aktion nennen die sich, die lassen einem viel Luft halt auch oder viel Raum, Sachen zu machen, weil jetzt der nächste Kinderkarneval, die Planung geht halt im Herbst quasi wieder los. Ich bin aber trotzdem noch angestellt. Jetzt plane ich gerade mit einem Kollegen, wir versuchen sowas ähnliches wie feines Sahnefischfilet gemacht haben, auf die Beine zu stellen mit den Mitteln, weil die KMA hat halt einen Bühnentruck. Die hat halt musikalisches Equipment noch und nöcher und wir versuchen jetzt gerade zu planen, dass wir vor den Wahlen jetzt nochmal gerade irgendwie den Osten ansteuern, und halt versuchen, Artists zu kriegen und dann, und aber auch immer lokale Acts vor Ort und so, um halt eine Bühne zur Verfügung zu stellen und dann halt so Konzerte zu machen, wo dann antifaschistische Gruppen Infostände machen können und sowas. Also das versuchen wir jetzt gerade auf die Beine zu stellen. Das heißt, es ist, und die Bosse des Vereins finden so eine Initiativen, also finden so ein Engagement von uns auch gut einfach, weißt du? Also das heißt, ich bin da richtig. Und jetzt geht's zwar mit dem Geldverdienen wieder los. Ich müsste jetzt diesen Job nicht mehr machen, aber ich habe schon gesagt, ich will ihn weitermachen auch. Also
ist ja auch ein gutes Nebenprojekt, muss man auch sagen.
Ja, eben. Also so, ne? Und ganz im Ernst, ich habe schon so gemerkt, dass manchmal so ein bisschen so eine kleine Struktur, ich habe mit Mitte 40, ich hatte nie Struktur in meinem Leben eigentlich, und dass mir das doch auch ganz gut tut, so. Also ich bin auch alt geworden, Mann. Also es ist wirklich in manchen Points so, ne, ja. Irgendwie, dass ich schon, hat sich, Sachen haben sich verändert und sowas, ne. Aber genau, aber Musik ist halt, wie gesagt, das ist die Leidenschaft, und die wird, also das erzähle ich, da erzähle ich euch ja nichts Neues.
Ne? Da hat er schon deine Frage schon direkt beantwortet.
Also im Prinzip bist du von daher ein sehr dankbarer Gast. Wir hätten jetzt hier auch fast einfach rausgehen können. Alle unsere Leitfragen wurden hier sozusagen weitestgehend schon automatisiert beantwortet.
Er hat bestimmt die anderen Folgen schon vorher gehört und wusste, was auf ihn zukommt.
Genau. Also ja, hätten wir eigentlich auch was essen gehen können in der Zeit. Aber
eine Frage hat er noch nicht.
Ist aber schön, dabei zu sein.
hast du auch einen schlechten Live-Moment gehabt, wo du, also wir hatten zum Beispiel die eine Folge mit, das ist ja gern zitiert, mit Onni, wo...
Sehr, sehr schöne, das darfst du gerne Situation vom schlechtesten Live-Erlebnis, wo der Kollege dann das Geld abholen wollte nach dem Konzert, auch irgendwo im tiefen Osten, glaube ich.
Ja.
Und der Veranstalter oder Promoter oder wie man das nennen will, dann im Prinzip sagt, ja, es gibt halt kein Geld, und auf die Skinhead-Schläger hinter sich verweist.
Wow!
Also wirklich.
Okay, das ist ein sehr schlechter Moment.
Volles Paket. Haben wir auch in einer der letzten Folgen schon als maximal Negativbeispiel, glaube ich, benutzt schon mal.
Der Witz an der Geschichte ist ja, dass der in einer Toten Hosen Coverband gespielt hat. Also der Promoter, der Veranstalter wusste ganz genau, wen er sich da auf die Bühne stellt.
Das ist eben auch keine Nazi-Band.
Genau,
das
ist halt keine Böse Onkels Coverband ist, sondern die Toten Hosen. Dann hieß es dann hinterher so, ja, sorry Jungs, also Geld gibt's nicht, aber das könnt ihr dann gern mit meinen Security-Leuten klären, und dann ja,
dann Beine fährt man lieber Hand, sehr schnell nach Hause, ja.
Beine ist, in die Hand und
das weg, ist halt krass. Okay. Also ich, aber klar, ich habe, also es gibt natürlich auch, ich meine, wir haben so viele, ich mache das jetzt wirklich so viele Jahre, also um ein Beispiel zu nennen, uns ist mal, während ich auf der Bühne stand, der Tourbus angezündet worden.
Das habe ich noch nicht gehört.
Das ist also so, und vor den Tourbus wurde die Adresse unseres Hotels gesprüht. Also so unter dem Motto, wir wissen auch, wo ihr pennt und so. Na, also das ist passiert. Dann zerkratzt ist er öfters worden. Hatten also so, schon. Also eben so, ne, also eben politische wegen Politik. Aber was wirklich jetzt wirklich vom Konzert selbst einer der unangenehmsten Momente war, ich hatte früher so einen Song, der hieß Terrorismo. Und der nahm eigentlich so diese personifizierende Kapitalismuskritik so ein bisschen auf die Schippe. Das wurde aber oft missverstanden, und ich wollte den irgendwann jedenfalls nicht mehr spielen. Hab halt gesagt, ich habe keinen Bock, den zu spielen. Und dann haben wir irgendwann in der Roten Flora gespielt. Das ist wirklich lange her. Und dann war das Publikum, hat den Song die ganze Zeit gefordert, immer weiter, und wurde richtig aggressiv. Also es wurde richtig aggressiv, so, ne? Irgendwie, dass wir den jetzt spielen. Und dann habe ich irgendwann haben wir dann auf dem MP3-Player den Song angemacht und sind gegangen und sind nicht mehr zurück auf die Bühne und haben gesagt, wir spielen hier nie wieder. Und weil so, also
das
weil
ist ja auch super unangenehm.
Ja, weil das war schon so, ich dachte, die hauen uns jetzt noch, wenn wir die nicht spielen. Ne? Also die waren so richtig, das ganze Publikum super unangenehm, aggro und
aber das ist ja ganz interessant, dass gerade quasi so eine Band wie deine, die eigentlich wirklich 110% mit diesem Roten Flora-Ding in Hamburg eigentlich verschmelzen müsste. Wo man zumindest jetzt
nicht vermuten würde, dass es da große Reibungen gibt.
Genau, dass man eigentlich das alles in einen Sack packen könnte, dass gerade da der größte Reibungspunkt entstanden ist. Also das ist doch Wahnsinn.
Wie du schon gesagt hast, man muss ja mal gucken, was die Linken machen.
Ja. Aber das war wirklich halt ätzend. Also es war halt so, die Stimmung war sehr aufgeheizt und so. Also es war halt einfach ätzend so, ne, irgendwie, und dementsprechend. Oder wir hatten mal ein Konzert, da haben uns dann danach Nazis aufgelauert. Aber da ist immer ein ganz gutes Glück, dass wir dann doch eine relativ schlagkräftige Truppe in der Regel sind. Also so, ich meine, ich bin mittlerweile echt nicht mehr, ich habe aber viele Jahre Kampfsport gemacht, aber mein Rheuma lässt es jetzt nicht mehr zu. So, das, also bin sehr eingerostet, sag ich mal, aber wir können uns trotzdem noch, also eigentlich alle verteidigen, haben auch immer einen sehr kräftigen Fahrer dabei und so.
Und schnelles Auto.
Dementsprechend ist die Sache gut gegangen, ne, irgendwie, ja. Es gab zwei Ohrfeigen und dann konnten wir auch, natürlich, es gibt auch immer wieder schlechte Momente, so, aber ganz im Ernst, die sind halt, also wenn der gute Momente Hügel so ist, dann ist der schlechte Momente Hügel so.
Ganz, ganz auf der Waage überwiegt, ja, auf jeden
also
Fall.
Das selbst Gute. Das angezündete Auto, das war ein Mietwagen, wir hatten keine Zuzahlung, das heißt, wir hatten da nachts angerufen und haben gesagt, hey, Auto gebrannt, dann sagten die, okay, morgen früh habt ihr einen neuen.
Ja,
also es war, und es war nichts drin im Auto, also von daher, scheiß drauf. Trotzdem natürlich, Staatsschutz kam, wir wollten nicht mit denen reden halt, aber irgendwie, also der Veranstalter hat das natürlich gemacht, musste natürlich auch eine Anzeige machen für den Vermieter des Autos.
Ja, klar.
Und so, aber drauf geschissen. Die haben dann uns auch ein neues Hotel gebucht und wo wir dann halt irgendwie aus Sicherheitsgründen, obwohl ich meinte auch so, ey, ich glaube, dieses Hotel ist heute Nacht der sicherste Ort der Welt, weil die, also so dumm ist doch keiner, dass er noch die Adresse davor sprüht und dann da nachts wirklich auftaucht. Aber sei es drum, genau, das war natürlich, sind unangenehme Momente, aber in dem Moment denkt man sich, okay, weißt du, man schafft es, Leute mit dieser, also auch mit der Musik so zu provozieren oder so
zu berühren,
zu berühren, dass sie halt so einen Hass auf einen entwickeln. Ja. Und dann denke ich halt, dann ist doch eigentlich auch einiges richtig.
Du hast richtig gemacht. Ne?
Also dann habe ich und wir fahren nach wie vor Mietwagen. Also wenn sowas mit uns passiert, so dann kriegt man halt, also
bringt nicht so viel,
ja, eben,
schadet man euch nicht so massiv.
Ist jetzt nicht, dass es uns wirklich dann schaden würde.
Ne? Wann geht die Tour los?
Wir spielen jetzt noch so ein paar Festivals, aber dieses Jahr ja wirklich nur so eine ganz kleine Handvoll und im Oktober, also September kommt die Platte und Oktober geht's dann los. So, die erste Rutsche wurde jetzt neulich veröffentlicht, also so, es geht jetzt dann, ich bin auch heiß drauf, also ich habe richtig Bock.
Wird Zeit,
so.
Ja?
Ja, total. Also so, jetzt so nach so ein fast ein Jahr Pause ist halt schon.
Man merkt halt dieses Kribbeln wieder, ne? Man will mal wieder was machen.
Muss auch sagen, also du hast Power auf jeden Fall.
Aber ich kann es wirklich auch nur jedem empfehlen, mal zwischendrin mal so eine Pause.
So ein Break, ja.
Also es war für die Platte auch geil. Ich habe wirklich ein Jahr lang Songs geschrieben. Weißt du? Also so nicht wie sonst immer, oh, wir müssen jetzt, ne? Und dann muss ich halt schnell. Und
dann kriegt man gerade so genug, genau. Fertig. So.
Und jetzt einfach ein Jahr lang Songs zu schreiben, dann mit der Band 3 Monate in den Proberaum die Songs einstudieren und so und dann ins Studio. Das und wir hatten Zeit, weißt du, die Platte war dann aufgenommen im Februar, so, ne, irgendwie, im März haben wir die Platte aufgenommen und jetzt ist es halt Juni, weißt du, und es ist so fast alles fertig und es war kein Zeitdruck. Das war geil. Wirklich geil. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das auch mal so zu machen und halt eben mal sich auch von der Bühne weg bleiben, weil wie geil das dann plötzlich wieder ist, wenn du wieder auf eine Bühne gehst.
Das ist ein cooler Tipp auf jeden Fall.
Also, wenn du schön Anlauf genommen hast und dann wieder rauf auf die Bühne.
Also weil ohne Flachs, es ist auch so, also ich bin so motiviert, wie es jetzt halt auch gerade klingt sozusagen. Ne? Also so, ich hab so Bock, das ist das ist halt einfach, und das war, ist auch ein bisschen dieser Pause geschuldet.
Also, wer von euch da draußen den Elektropunk-Papst sehen möchte, bald wieder auf Tour.
Wir sind Papst.
Wir sind
endlich wieder.
Wir sind endlich wieder Elektropunk-Papst. Wir verlinken euch, da kann man ja dann bestimmt auch die Tourtermine finden.
Genau, und die Shownotes kommt auf jeden Fall eure Seite und
auch bitte das Fußballlied.
Und bestimmt auch das Fußballlied natürlich.
Ja.
Ten German Bombers und ich suche mal ein paar Sachen bei YouTube raus, die da
findet man
super.
Bestimmt.
Irgendwie in die Shownotes reinkommen.
Genau, also dann, wie gesagt, in 1,5 Wochen kommt das erste Video und da echt, also der Song ist ein bisschen wavig, aber halt so eine Mischung aus Wave und Punk. Genau. Ja.
wenn ihr das hier hören könnt, dann wird der wahrscheinlich schon draußen sein.
Super.
Und genau, uns findet ihr auf www.bandleben.de sowie bei iTunes, bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Das ist ein schwieriges Wort. Postkästen. Und Egotronic findet man auf egotronic.net.
Genau, da sind da Band. Ah, die Seite ist, die muss ja auch erst wieder aktualisiert werden. Ansonsten halt bei Facebook und Twitter
überall,
und Instagram halt, ne, irgendwie fast immer als Egotronic Band zusammengeschrieben.
Genau, da könnt ihr uns auch finden bei Instagram. Wir machen jetzt hier nämlich gleich noch ein schönes Foto, wir drei.
Ja.
Und dann könnt ihr mal auf unsere Instagram-Seite gehen und dann werde ich euch da noch ein paar schöne Fotos posten von dir, von deiner Band, von uns, wie wir jetzt hier gerade schön diesen Podcast im schönen Berlin aufgenommen haben. Es ist super warm heute, wir trinken gleich noch ein Bierchen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Na, schönen Gruß jetzt auch nochmal an die AfD, die zugehört hat, an Philipp Amthor.
An die Junge Union natürlich.
An die Junge Union.
Unsere Freunde von der Jungen Union. Ja,
an Philipp Amthor, du alter Zerstörer. Und in dem Sinne, ich glaube...
Ja, ich wollte noch einen Hinweis machen, weil das dauert ja, bis diese Folge ist ja nicht live aufgenommen. Ich muss es immer mal wieder in Sendung streuen. Wir haben auf unserer Seite so ein Kontaktformular. Wenn ihr Lust habt, so wie Thorsten, auch mal mit uns zu schnacken, dann könnt ihr uns über das Kontaktformular eine E-Mail schicken und euch sozusagen bewerben. Bewerben klingt jetzt ein bisschen.
Ja, aber bisschen kann ich nur empfehlen. Sind super nette Leute hier.
Ihr hört die Empfehlung.
Ich fühle mich hier wirklich wohl. Also kann ich jedem empfehlen.
Vielen, vielen Dank. Das hilft uns schon mal sehr. Also meldet euch gerne, wenn ihr auch mal Lust habt. Wir fragen auch ständig irgendwen an und haben auch noch jede Menge heiße Gäste in der Pipeline für euch. Aber ja, wir freuen uns auch immer, wenn sich jemand bei uns meldet. Ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram schreiben. Ihr könnt gerne eine Rezension bei iTunes auch hinterlassen und uns da 5 Sterne geben. Da freue ich mich ganz besonders drüber.
Das mache ich später noch.
Was machst du eigentlich, wenn du von der Bühne kommst?
Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also das kommt so mir immer ein bisschen drauf an. Ich bin ja so drogenmäßig mittlerweile recht brav geworden. Aber so nach den Release-Shows bin ich erstmal hinten rein, hab mir erstmal eine dicke Nase gezogen. Also das, manchmal mache ich das noch so. Aber meistens irgendwie brauche ich 5 Minuten nach Möglichkeit halt so keine Leute. Also mal ganz kurz bitte immer so Backstage halt auch mal ganz kurz einfach nur mit Bandmitgliedern so, weil es ist ja doch immer viel Leben im Backstage, kennt ihr wahrscheinlich auch, weil ja eigentlich jeder im Backstage am liebsten sitzen will und saufen will, was ja auch völlig legitim ist, auch in Ordnung, aber eben dann mal 5 Minuten Ruhe, was Trockenes anziehen, ein Bier trinken oder ein Wasser oder ein Wein oder was weiß ich auch immer, irgendwie einfach mal kurz sitzen und dann einfach entspannen, ne, also, oder wenn es halt, kommt drauf an, wenn es halt auch so ein richtig gutes Konzert war, einfach halt mal ein paar Minuten so das noch nachklingen lassen halt, ne,
nochmal fühlen.
Genau, weil das ist ja schon so ein Genuss, also so, wenn ich mir vorstelle, als, na, die Lustprinzip-Platte, wo du uns kennengelernt hast, und dann hatten wir so ein Konzert, das im Coney Island, und das war plötzlich, waren halt 500 Leute da, wir dachten, was ist denn jetzt passiert, ne, damit konnte keiner rechnen, weil vorher immer so 50 bis 100 Leute auf ein Konzert kamen, und dann habe ich da hinten drin gesessen und bin so ein bisschen, während die Zugabe eigentlich noch lief, schon von der Bühne, und habe da hinten drin gesessen und habe einfach, glaube ich, nur debil gegrinst und einfach das genossen, und solche Momente, die finde ich, sind super wichtig nach der Show, nochmal ganz kurz
runterzukommen. Perfektes Schlusswort, wir werden jetzt auch debil grinsen, nochmal einen Trikottausch hier machen, und ja, vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Vorbeikommen und tschüss.
Tschüssikowski.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.